Viele Christinnen und Christen kennen Jesus als den, der Sünden vergibt und neues Leben schenkt, und doch bleibt ihr Alltag geistlich trocken wie eine Wüste. Die Geschichte der Kinder Israels vor der Grenze des guten Landes zeigt, wie leicht Gottes Volk an der Schwelle zu tieferem Genuss seiner Fülle stehen bleibt, weil es mehr auf sichtbare Umstände als auf Gottes Zusage achtet. Zwischen ängstlichem Auskundschaften und vertrauendem Eintreten spannt sich eine Linie, die bis in unser Leben heute reicht. Unglaube am Rand des guten Landes. Am Rand des guten Landes stehen die Kundschafter mit einer Traube, die zwei Männer tragen müssen. Die Verheißung Gottes ist sichtbar, riechbar, greifbar geworden. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Doch neben der Frucht sehen sie Mauern und Riesen. Ihr Blick bleibt an den Schwierigkeiten hängen, und aus vorsichtigem Prüfen wird misstrauisches Aufspähen. Das Herz beginnt zu rechnen, statt sich zu erinnern. Was Gott zugesagt hat, wird in ihrer inneren Waagschale relativiert durch das, was sie sehen und was sie von sich selbst halten. Eine Situation auf diese Weise auszuspähen, schwächt unseren Glauben. Wir sollten einfach an Gott glauben, ohne irgendetwas zu wissen. So zeigt sich, dass Unglaube nicht zuerst Mangel an Information ist, sondern eine innere Haltung gegenüber Gott. Unglaube ist böse, weil er den lebendigen, treuen und allmächtigen Gott beleidigt. Wenn wir nicht an Gott, an sein Werk und an seine Wege glauben, beleidigen wir ihn. Wenn Gottes Weg uns überfordert, sucht die alte Natur nach Fluchtwegen in das Vertraute zurück, so wie die Kinder Israels von Ägypten zu träumen beginnen und ein neues Haupt einsetzen wollen. Im Hintergrund aber steht ein Gott, der sein Volk nicht in die Falle geführt hat, sondern an die Schwelle des Erbes, das er von Anfang an schenken wollte. In dieser Spannung wächst ein stilles, kostbares Vertrauen, nicht weil die Riesen kleiner werden, sondern weil Gott in unseren Augen wieder größer wird. Wer so lernt, seine Wege nicht auszuspähen, sondern sich an seine Zusagen zu klammern, erfährt mitten in der Wüste etwas von der Ruhe des Landes und entdeckt, dass Gott seine Zusagen nicht zurücknimmt, sondern uns Schritt für Schritt in den vollen Besitz dessen führt, was er verheißen hat. Die Reaktion des Volkes macht sichtbar, wie schnell sich Misstrauen gegen Gottes Wege in offene Rebellion verwandelt. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Aus innerer Unsicherheit wird lautes Klagen, aus leiser Kritik wird Anklage gegen Gott und seine Diener. Unglaube bleibt nicht neutral, er formt eine Geschichte, in der Gott zum Gegner und die Vergangenheit zur idealisierten Zuflucht wird. Doch gerade in diesen Momenten lässt Gott sich nicht aus der Geschichte drängen. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Wo der Mensch verzweifelt, tritt Gott hervor, nicht um die Riesen wegzunehmen, sondern um sich selbst neu zu offenbaren. So wird der Rand des guten Landes zu einem Spiegel für unsere eigenen Übergänge. Die Spannung zwischen Frucht und Festungen, Verheißung und Überforderung kennen viele Wege mit Gott. Gerade dort, wo wir am liebsten ausspähen, absichern und alle Eventualitäten kontrollieren möchten, lädt Gott zu einer anderen Haltung ein, er ruft in die Erinnerung seiner Treue, in das Gedächtnis seiner bisherigen Führung, in den Blick auf seine Gegenwart. Dieses Vertrauen macht nicht blind für die Riesen, aber es zerbricht ihre Macht, unsere Entscheidungen zu bestimmen. In dieser inneren Bewegung wird Unglaube entlarvt, nicht um uns zu beschämen, sondern um Raum zu schaffen für einen Glauben, der Gott wieder Gott sein lässt. So wird der Rand des Landes nicht zum Ort des Rückzugs, sondern zur Schwelle eines Weges, auf dem wir mutiger lernen, seine Wege nicht zu misstrauisch zu prüfen, sondern uns von seiner Treue tragen zu lassen. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Glaube am Rand des guten Landes heißt, die sichtbaren Schwierigkeiten nicht zu leugnen, aber ihnen nicht das letzte Wort über Gottes Zusagen zu überlassen. Wer lernt, sein inneres Ausspähen zu erkennen und mit der Erinnerung an Gottes Treue zu beantworten, findet gerade in den Übergangszeiten eine neue Ruhe in Gott und wird fähig, Schritte zu gehen, die größer sind als die eigene Berechnung. Der gute Boden, Christus, der allumfassende Mensch Gott. Wenn 5. Mose 8 das Land beschreibt, klingt es wie eine Einladung in eine andere Welt, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Wasser, Frucht, Öl, Metall, alles, was ein Volk zum Leben, Bauen und Feiern braucht, ist dort in Fülle vorhanden. Das gute Land ist nicht nur ein Ort, an dem man gerade so überlebt, sondern ein Raum des Überflusses, in dem das Volk satt wird und Gott preist. In jenen Botschaften habe ich darauf hingewiesen, dass das als gutes Land bezeichnete Gebiet ein Sinnbild des allumfassenden Christus darstellt. Gott gebrauchte dieses Bild, um eine Person zu veranschaulichen, die die Verkörperung Gottes ist. Dieser in einer Person verkörperte Gott ist der dreieine Gott, der in der Person Jesu Christi verarbeitet und vollendet worden ist. Hinter diesem Bild steht mehr als eine geografische Verheißung. Gott gebraucht das Land als Spiegel einer Person, Christus ist der Weizen, der uns nährt, das Wasser, das den Durst löscht, der Fels, der Stabilität gibt, das Öl, das heiligt und erweicht, der Reichtum, aus dem gebaut wird. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm ist zugleich echte, geheiligte menschliche Natur. So wird der dreieine Gott greifbar, erfahrbar, teilbar. In Christus hat Gott sich verarbeitet, wie es die theologische Sprache ausdrückt, vom unsichtbaren Gott in der Herrlichkeit hin zum Menschgott, der lebt, leidet, stirbt, aufersteht und als Geist in die Seinen kommt. Dies aber sagte er über den Geist, den jene empfangen sollten, die in ihn hineinglauben. Der Geist, der in den Gläubigen wohnt, ist die unmittelbare Gegenwart dieses allumfassenden Christus. So wird deutlich, dass Erlösung in der Schrift nicht bei der Vergebung stehen bleibt. Vergebung, Rechtfertigung und Heiligung sind wahr und kostbar, aber sie sind Weg und Tür zu etwas Größerem. Gott will sich selbst als Lebensversorgung in sein Volk hineingeben, damit es aus ihm lebt. Darum führt die biblische Linie von 1. Mose, wo Gott den Menschen in einen Garten mit allem Nötigen setzt, bis zur Offenbarung, wo eine Stadt aus Gott, dem Lamm und einem Strom des Lebens lebt. Dort heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der allumfassende Christus ist das gute Land, der Garten, die Stadt und der Strom, der Raum und die Quelle unseres Lebens. Wer Christus so sieht, beginnt das eigene Glaubensleben anders zu verstehen. Christsein reduziert sich dann nicht auf ein Korrigieren der Vergangenheit, sondern weitet sich zu einem Leben in einem neuen Raum. In diesem Raum sind wir nicht mehr auf uns selbst verwiesen, sondern lernen, aus den Reichtümern eines anderen zu leben, aus seinem Frieden, seiner Geduld, seiner Sanftmut, seiner Freude. Wo diese Sicht auf Christus wächst, entsteht eine stille Zuversicht, wir müssen nicht künstlich geistlich werden, sondern dürfen uns von der Fülle des guten Landes beschenken lassen. So wird der allumfassende Christus nicht nur ein Begriff, sondern eine täglich erfahrbare Wirklichkeit, in der unser Leben an Tiefe gewinnt und unser Herz lernt, Gott für das gute Land zu preisen, das er uns in seinem Sohn gegeben hat. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden, und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Das gute Land als Bild für den allumfassenden Christus zu erkennen, verändert die Perspektive auf den Alltag, Mangel. Druck und innere Leere sind nicht mehr das Letzte, sondern Einladungen, aus einem größeren Reichtum zu leben. Wer lernt, Christus als seinen Raum und seine Lebensversorgung zu sehen, findet gerade in den gewöhnlichen Dingen des Tages eine neue Fülle und entdeckt, dass Gott ihn zu einem Leben in Dankbarkeit und Lob über das gute Land ruft. Vom Errettetsein zum Hineingehen, Christus als unser gutes Land einnehmen. Die Geschichte Israels zeigt eine Folge von tiefen Erfahrungen mit Gott, die alle auf einen Punkt zulaufen. In Ägypten erlebten sie ihn als Befreier, im Blut des Passa als Retter vor dem Gericht, am Schilfmeer als den, der den Feind zerbricht. In der Wüste lernten sie das Manna kennen, den aus dem Felsen quellenden Strom und die Wolken- und Feuersäule, sie hörten seine Stimme am Sinai und sahen im Zelt der Zusammenkunft, wie er mitten unter ihnen wohnen wollte. Trotzdem heißt es von ihnen im Blick auf das Land, sie hatten Christus zwar auf all diese Weisen genossen, doch das gute Land hatten sie noch nicht betreten. Deshalb mussten sie noch in das gute Land einziehen. Errettung war nicht das Ende, sondern die Vorbereitung auf das Wohnen in einem neuen Raum. Sie hatten Christus zwar auf all diese Weisen genossen, doch das gute Land hatten sie noch nicht betreten. Deshalb mussten sie noch in das gute Land einziehen. Am Rand Kanaans werden sie geprüft, ob sie Gott nicht nur als den Gott der einzelnen Rettungsakte kennen, sondern als den Gott, der ihnen ein ganzes Land anvertraut. 4. Mose 13 beschreibt, wie sie das Land erkunden sollen, und sieht das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Die Frage ist nicht, ob Gott sie liebt, das haben sie längst erfahren, sondern ob sie bereit sind, mit ihm in eine Lebensform einzutreten, in der sie dauerhaft aus seinem Reichtum leben. Die Riesen und Mauern sind dabei nicht nur äußere Gegner, sondern Bilder für das, was uns den Schritt in dieses neue Leben schwer macht: eigene Begrenzungen, alte Bindungen, Angst, religiöse Gewohnheiten. Auch im Leben vieler Gläubiger bleibt die Glaubenserfahrung oft an einer ähnlichen Schwelle stehen. Christus ist vertraut als der, der Sünden vergibt, tröstet und durchträgt, in Krisen wird seine Hilfe gesucht, im Alltag jedoch bleibt vieles im eigenen Kraftfeld. Dann gleichen wir einem Volk, das Manna schätzt, aber zögert, das Land einzunehmen. Hineingehen bedeutet, Christus nicht mehr nur punktuell in Anspruch zu nehmen, wenn es eng wird, sondern ihn als unseren Lebensraum zu verstehen. Seine Gedanken, seine Wertmaßstäbe, seine Sanftmut und seine Kraft werden dann nicht Anhängsel, sondern der Boden, auf dem Entscheidungen reifen und Beziehungen gestaltet werden. So wird verständlich, warum der Bericht von Josua und Kaleb eine andere Tonlage hat, und Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Sie sehen dieselben Mauern, aber sie lesen sie vor dem Hintergrund der Zusage Gottes. Der Unterschied liegt nicht im Gelände, sondern im Vertrauen. Wo ein Herz sich so an Gottes Wort bindet, wird der Übergang vom bloßen Errettetsein zum Leben im Land möglich. Christus wird dann nicht nur als der erfahren, der uns herausgeführt hat, sondern als der, der unser gutes Land ist, der Raum, in dem wir wohnen, arbeiten, leiden und uns freuen. Und seht das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Der Unterschied zwischen Errettetsein und Leben im Land liegt weniger in äußeren Umständen als in der inneren Verortung. Entweder kreisen die Gedanken um eigene Grenzen und um das, was gegen uns steht, oder sie ruhen bei dem, der sich selbst als unser gutes Land gegeben hat. Wer Schritt für Schritt lernt, Entscheidungen, Beziehungen und Herausforderungen auf diesem Boden zu sehen, merkt, wie aus einem punktuellen Erfahren von Christus ein beständiges Leben in seinem Reichtum wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.